Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Gesa Ufer, mein Name. Schön, dass Sie zuhören. Die Entscheidung gilt als historisch. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden hat bekannt gegeben, dass die Senatorin Kamala Harris seine Vizekanzlerin wird. Sie wäre als Tochter einer in Indien geborenen Mutter und eines in Jamaika geborenen Vaters die erste Person of Color in dem Amt. Aber darf sie eigentlich auch Afroamerikanerin und schwarz genannt werden? An genau dieser Frage hängt jetzt in den USA eine ganze Debatte. Und wir haben im Kompressor genau diese Debatte mit der Sozialwissenschaftlerin Lili Amankwa entwirrt. Ich habe Frau Amankwa gefragt, aus welcher Ecke denn da eigentlich genau welche Vorbehalte kommen.
Die Frage, ob sie schwarz ist, ist gar nicht mehr so groß. Natürlich ist sie schwarz, sie hat einen schwarzen Vater. Die Frage ist natürlich viel mehr, ist sie Afroamerikanerin? Und da ist die, gibt es zum Beispiel Gruppierungen wie die American Descendants of Slavery, kurz ADOS, die sagen, um Afroamerikanerin zu sein, müsste man eben eine Geschichte der Sklaverei in den USA erlebt haben. Und die haben eben schwarze Menschen, die erst neuer zugewandert sind oder eben erst nach diesen ganzen Begebenheiten, die haben sie eben nicht.
Aber im Hier und Jetzt machen doch Menschen mit dunklerer Hautfarbe alle ähnliche Erfahrungen von Rassismus, könnte man denken. Wie sinnvoll ist es da nochmal zu unterscheiden? Also wessen Vorfahren es wann wie schwer gehabt haben dürften? Also spaltet das nicht eher an einer Stelle, an der Einigkeit zielführender wäre?
Ja, also die ADOS und andere auch Sozialwissenschaftler sehen da schon eine kleine Diskrepanz, nämlich die, dass wenn man sich zum Beispiel Statistiken anschaut zu Zulassungen an Ivy League Colleges oder auch eben sozioökonomische Statistiken sich anschaut, dann fällt schon auf, dass eben vielleicht die Zulassungen an diesen Ivy League Colleges für schwarze Amerikaner steigt. Gleichzeitig aber, wenn man sich dann genauer da reinliest, man feststellt, dass der Großteil derer, die zugelassen werden und schwarz sind, eben Zugewanderte sind. Und die Diskriminierungen von Menschen, die in den USA als Afroamerikaner aufgewachsen sind, dann nochmal ganz andere sind und eben daher rühren, dass sie von Anfang an in den USA diskriminiert werden, schon in der Schullaufbahn und so weiter und so fort. Dinge, die vielleicht jemand, der zugewandert ist, in dieser Form in den USA noch nicht erlebt haben kann.
Die Diskussion, wer sich Afroamerikaner nennen darf und wer nicht, die ist für die ADOS-Aktivisten auch deshalb so wichtig, weil es um regelrechte Reparationszahlungen geht. Was ist da der Plan oder der Wunsch der Aktivisten?
Ja, die ADOS-Aktivisten wünschen sich, dass eben für die Sklaverei von der Regierung oder von den USA Reparationen an die Nachfahren gezahlt werden von Sklaverei, damit diese sich eben sozioökonomisch anpassen können, zum Beispiel auch einfach, also es geht ja auch um Wealth, also um Besitz und Erbe und so weiter. Das sind alles Dinge, die sie nicht haben können und deswegen wünschen sie sich da Reparationen und sagen eben auch, Affirmative Action hat dazu geführt, dass auch schwarze Menschen, die eben keine Nachfahren von Sklaven sind, ganz groß davon profitieren, während andererseits eben Leute, die in Armutsverhältnissen, die aus der Sklaverei gewachsen sind, aufwachsen, eben nicht dieselben Chancen bekommen.
Kamala Harris wird ihre Herkunft ja schon länger vorgeworfen, ähnlich wie auch Barack Obama, der als Sohn eines Kenianers und einer weißen Mutter ja auch nicht von allen Afroamerikanern als schwarzer Fürsprecher akzeptiert wurde. Wer darf sich denn nach Meinung der, nennen wir es mal, reinen Lehre Afroamerikaner nennen?
Ja, also die ADOS-Aktivisten sagen, das ist ganz klar da die historische Vergangenheit. Das heißt, hat man eben Vorfahren, die Sklaven waren zum Beispiel. Das hört man dann ja auch im Namen, ne? African Descendants of Slaves sozusagen. Und ja, das ist für sie ausschlaggebend in dem Moment. Und deswegen würden sie eben so der Kamala Harris oder auch Barack Obama das afroamerikanisch sein absprechen.
Traditionell sind, ich glaube, zwischen 80% und 90% der afroamerikanischen Wähler Parteigänger der Demokraten. Aber wenn man sich jetzt die einwanderungspolitischen Forderungen von ADOS anschaut, dann sind die im Grunde voll auf Trump-Linie. Also da wird zum Beispiel der stetige Strom neuer Arbeitskräfte, neuer Immigranten sehr, sehr abgelehnt. Und da wird argumentiert, genau das führe zu Lohndumping, unter dem dann wiederum in erster Linie die Nachkommen der Sklaven litten. Also wie lässt sich ADOS politisch einsortieren?
Die American Descendants of Slaves sagen selber, zumindest die Gründer, dass sie eigentlich nicht auf Trump-Linie fahren. Es wird ihnen aber, wie sie schon richtig sagen, immer wieder vorgeworfen, dass sie tatsächlich Trump-Themen besetzen und diese auch in der Form übernehmen. Sie sagen aber, naja, es geht da eben darum, dass die Demokraten nicht das liefern, was sie gerne hätten.
Haben Sie eigentlich mal für uns eine Zahl, wie groß ADOS als Movement in den USA ungefähr ist?
Eine genaue Zahl gibt es da nicht wirklich. Man kann aber sagen, dass sie eher wenig, also es ist nicht die größte Bewegung. Also die Zahlen sagen Unterschiedliches, man geht da von ein paar mehreren Tausend aus, aber so genau lässt sich das einfach nicht sagen.
Jetzt mal ganz abgesehen von ideologischen Vorbehalten, wie erfolgreich schätzen Sie denn das Team Biden-Harris ein? Werden die das Rennen um die Präsidentschaft machen?
Ja, also Biden liegt in allen Umfragen vorne und das denke ich, wird sich durch Kamala Harris nicht ändern. Kamala Harris war ja im Prinzip natürlich die sichere Wahl, um schwarze Menschen zum Wählen zu bringen, the black vote sozusagen zu bekommen und wahrscheinlich auch Frauen und People of Color generell. Ja, die Frage ist nur, ob das so gut funktioniert, weil auch schon in ihrer Wahlkampagne hat Kamala Harris ganz unabhängig von ADOS auch nicht wirklich schwarze Stimmen generieren können, weswegen sie dann ja auch am Ende ausstieg.
Die Soziologin Lili Amankwa zu der Frage, warum sich die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris für ihre Hautfarbe durchaus auch rechtfertigen muss. Der akademische Strang der Public History beschäftigt sich unter anderem mit der Geschichtsvermittlung auf völlig neuen Kanälen. Und genau so ein Projekt, das kann man jetzt bei Twitter erleben unter dem Hashtag Krieg7071. Da wird der deutsch-französische Krieg 1870-71 erfahrbar über kleine Texthäppchen per Twitter. Wie das genau passiert, das können Sie hören im zweiten Kompressor-Podcast für heute, zu finden zum Beispiel in der DLF-Audiothek. Und da können Sie sich unseren Kompressor-Podcast natürlich auch abonnieren.